eine E-Mail hinschreiben, die landet irgendwo. Die haben einen Termin gemacht und haben gesagt, so, das und das geht und haben wirklich eine richtige Vorstellung des Produkts gemacht. Und das hat bei schon einigen ganz gut funktioniert. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt einige Kommunen gehabt, die von uns mobile begrünte Wände bekommen haben, fertig begrünt. Also wirklich, die können die mit dem Stapler oder Radlader hin und her fahren, bei Städtefesten hin und her fahren und so. Da haben wir jetzt, weiß nicht, ich glaube drei, vier größere Aufträge gehabt, wo halt mehrere Gabionen da hingehen. Und da merkst du, dass die aufmerksam wurden. Das ging dann ganz viel über die Gala-Baumesse, dass die bei uns auf dem Stand waren und das einfach total schön fanden, weil mobiles Grün als vertikal gibt es uns nicht. Mhm. Hört sich vielleicht doof an, aber die Leute, die das ausgeben, ob die jetzt 1000 Euro mehr ausgeben oder nicht, ist dann...
Ja.
Und wie viel, ich sag mal, wie viel sind 20%? So viel ist es ja im Endeffekt gar nicht, ne? Und mich würde halt einfach interessieren, wenn der Kunde, der sagt, so, das kostet 3000 Euro, wäre es ihm für 2000 Euro wert, das zu kaufen?
Genau.
Dann ist es meistens so, dass die Leute dann denken, es kostet 500 Euro oder so, ne?
Ja, dann ist
da
es, glaube ich, schon
weit einfach.
Ja.
Wir haben tatsächlich kein Problem mit Auszubildenden zu kriegen. Mhm. Wir kriegen meistens jedes Jahr entweder einen mindestens, aber auch meistens zwei. Und rekrutieren ist halt, das ist unser Vorteil, durch die Pflanzengabione. Weil das sind Schüler, die einfach einen Nebenjob machen und aber dann, wo man merkt, boah, der kann was, wir gucken mal, ob wir den nicht in die Schiene kriegen. Und da haben wir jetzt bestimmt in den letzten 4 Jahren, weiß nicht, 4, 5 Azubis durchrekrutiert.
Ja. Oh, cool.
Anders gibt es auch nicht mehr bei uns.
Ja. Sehr gut.
Da muss man durch die Schule durch.
Dass wir erstmal die Pflanzengabione gebaut haben, bevor man in den Garten da.
Genau.
Sehr gut.
Das ist andere Gärtnertaufe. Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Frohes neues Jahr, Thomas. Wir haben uns ja noch nicht gesehen.
Das ist eine Lüge. Aber wir haben euch noch nicht gehört oder ihr habt uns noch nicht gehört. Das ist die erste Folge in diesem Jahr. Wir haben den 1.1. haben wir ausgelassen und jetzt zum 15.1. eine passende Folge für euch vorbereitet. Und zwar waren wir in Oelde bei der Pflanzengabione bei André Elbracht.
Genau, wir haben uns mit André getroffen, saßen bei ihm am Tisch und haben über die Pflanzengabione gesprochen. Auch so aus der Reihe, okay, Fassadenbegrünung etc. im weitesten.
Ja, aber auch Netzwerke auch, wenn man so sieht.
Netzwerke auch, genau. Auch drum. Geht in mehrere Bereiche rein. Mhm. Und wir haben halt André gefragt, wie er auf das Produkt gekommen ist, was der Mehrwert ist und genau, wieso die Weiterentwicklungen aussehen, weil es auch gerade bei denen doch die ein oder andere Anfrage schon gibt Richtung Fassadenbegrünung.
Genau, klassisch ist das ganze System gestartet, einfach, dass man eine begrünte Gabione quasi entwickelt, herstellt. André hat uns aber auch erzählt, wie dieses System auch zum Beispiel bei Hausdächern schon im Einsatz kommt oder wie bei dir zum Beispiel an der Garage, also wirklich an der Fassade dran gebaut wird und also dieses System auch sich immer weiterentwickelt. Gerade einmal durch die ganzen Partnerbetriebe, die es da gibt, die in diesem Netzwerk einkaufen bei der Pflanzengabione, aber auch was die selber für Ideen haben.
Genau, und halt bei ihm im Betrieb ist halt auch so ein Testlabor, wo ganz viele Pflanzengabionen aufgebaut sind mit verschiedenen Mischungen. Und ist ganz schön gemacht. Also wer da in der Nähe ist, der André freut sich, glaube ich, auch mal über Besuch. Wenn man da ist, so habe ich ihn kennengelernt, sehr offen. Und ja, war ein sehr gutes Gespräch. Normalerweise würde ich jetzt noch kurz Werbung für den Kicker Cup machen. Vor der Folge, aber wir sind ausgebucht. Also von daher.
Spricht für dich, Tobi. Sprich mit deiner Organisation.
Genug Werbung gemacht. Genau, müsst ihr nächstes Jahr wieder probieren.
Genau, für alle, die das hören, die wir dann am 8.2. sehen in Göttingen. Ja, wir freuen uns auf euch. Habt eine gute Hinfahrt und es wird wieder ein ganz spannendes Event. Wie viele Leute haben wir diesmal? Teilnehmer?
Boah, also es bringen ja auch manchen noch irgendwie 1, 2, 3 Leute mit. Also ich glaube, es werden so 150 Leute sein diesmal. Voll.
Grenze erreicht.
Grenze ist erreicht. Zentrale, ja. Mehr geht nicht.
Oh, schön.
Ja, wir schauen mal. Wird schon werden. Genau, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge 25 Digital Mobil Vernetzt.
Oh, der war gut.
Findet ihr das nicht, wenn man sich selber hört?
Ja, dann fangen wir an.
Man gewöhnt sich an alles.
Und das zu schneiden. Ich muss das, also ich darf ja. Ich darf das ja sogar nachher schneiden.
Mhm. Dann hört das nochmal. Ja. Hört sich nochmal seine Stimme an.
Ja, aber wenn es so lange dabei bleibt, dass man sich die Folgen immer noch gerne anhört, dann ist noch alles super. Das ist noch der Fall. Ja.
Ich müsste theoretisch auch bei Pflanzengabionen und wenn ich so Reels machen oder so, müsste eigentlich viel mehr Personen dabei sein. Aber ich sträub mich da immer so gegen. Okay. Weißt du, wenn du da so stehst, so, es gibt ja welche hier, so wie der Metz oder so, die machen das ja tagtäglich, wo du schon denkst, so, oh ja, das ist dann auch irgendwann too much, aber eigentlich müsste man das mehr machen, weil viele Leute das, glaube ich, auch interessiert, wer steht dahinter, beziehungsweise was ist das für eine Person?
Ja, und wer ist da wichtig, den man da zeigen sollte bei euch?
Das will ich eigentlich nicht bei, ja, theoretisch Freddy und ich, ne? Aber Freddy will das gar nicht. Der will, also wenn ich ihm gesagt hätte, wir machen das hier, da hätte der auch gesagt, ne? Mhm. Weil das für ihn so, der will nicht in der Öffentlichkeit. Und für mich war das auch eine Umstellung, das zu machen. Also auch dieses auf der Messe und so und immer im Vordergrund zu stehen. Und wir haben das jetzt so ein bisschen die Aufgabenverteilung einfach gemacht, dass er halt wirklich so im Hintergrund ist und die Produktion macht und ich so der Zampano-Tänzer bin.
Okay, also Firma gründen und dann das Ganze nach draußen bringen, sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe letztendlich. Genau.
Ja. Und es braucht ja auch immer jemanden, der natürlich da irgendwie als Gesicht irgendwie draußen, als Ansprechpartner ist, ne?
Ja.
Oder?
Ja, also alles, was Termin ist und so, das mache ich alles. Und auch jetzt so die Sache, die mit Radmeier gelaufen ist, das habe ich alles eingestielt. Aber wir haben es klar abgeregelt, wer was macht. Und da pfuschte sie ja eine dem anderen nicht ins Handwerk.
Woher kennt ihr euch?
Frederik ist, also wenn ich weit aushole, die seine Frau habe ich damals als Hockeytrainer trainiert und haben uns über diverse Hochzeiten kennengelernt. Und er ist beim Mitbewerber, hat er Ausbildung und Meisterschule gemacht. Und dann tatsächlich bei meinem besten Kumpel auf der Hochzeit war er auch. Und mein bester Kumpel fing dann an, hier, ihr müsst doch, du musst bei ihm anfangen. Und dann so, ja, nee, jetzt bleib mal locker. Und irgendwie ist es dann tatsächlich nach 2 Monaten irgendwie dazu gekommen. Mhm. Und der ist dann quasi, weiß nicht, war ein halbes Jahr da, schwer erkrankt. Und in dem Laufe der Zeit haben wir dann die Pflanzengabione gegründet. Also er war eigentlich dann, glaube ich, gerade wieder angefangen zu arbeiten. Dann war ja Corona 2020 im März. Und ab dem Moment, also wir haben das schon irgendwie im August 2019 haben wir das beim Kunden aufgebaut, so wie wir uns das gedacht hatten, hatten wir aber nie darüber nachgedacht, da irgendwie ein Produkt draus zu machen und eine Firma auszugründen, sondern erst im Frühjahr gemerkt, wie geil das eigentlich funktioniert und haben dann gesagt, so, machen wir da was raus, haben mit dem Patentanwalt gesprochen, der hat gesagt, so, ihr habt noch eine Woche Zeit, das anzumelden, sonst ist die Zeit verrannt quasi, die man hätte für die Anmeldung gebraucht und dann haben wir gesagt, so, machen wir jetzt einfach, haben halt sind Kohle in die Hand genommen und haben die Firma gegründet. Und wie gesagt, er aus seiner Krankheit heraus haben wir dann dieses, oder ich habe ihn quasi einfach mit reingenommen. Mhm. Weil für mich war das damals so, du brauchst irgendwie so einen Strohhalm, wo du das brauchst, um irgendwie ne, da oder irgendwie, weiß nicht, Ansporn zu haben. Und also die Idee war, theoretisch war es meine Idee, aber irgendwie haben wir es dann zusammen halt auf jeden Fall groß gemacht. Und das war halt dann auch genau die richtige Entscheidung, weil wir so eine richtige Freundschaft raus entstanden aus uns beiden und ist auch quasi meine rechte Hand auch in der Galabau-Firma. Also da, der weiß eigentlich alles von uns.
Wie kam das jetzt mit der Pflanzengabione? War das ein Kundenwunsch oder?
Genau. Also der Kunde kam auf uns zu und sagte, er hat hier eine Garagenwand, die war 2 Meter hoch, 3 Meter lang. Ich hätte das gern begrünt, aber jetzt nicht mit einer Rangpflanze, sondern irgendwie was anderes. Hatte uns so ein Foto gezeigt. Und die Idee war dann erstmal so, ich bin dann erstmal im Internet, habe erstmal geforscht, was gibt es so für Produkte, was, und haben die dann auch angefragt. Also diverse, ich nenne sie jetzt mal Mitbewerber, die wir jetzt mit am Markt haben, haben wir halt angefragt und sind halt immer für diese 6 Quadratmeter bei einer immensen Summe hinten rausgekommen, habe dem Kunden das dann genannt, habe gesagt, ja, also wenn wir irgendwie sowas in die Richtung machen, sind wir dann schon bei, ich sag mal, 12.000, 15.000 Euro, was das kostet. Und dann hat er auch natürlich Ohren geschlackert und gesagt, nee, dann eher nicht. Aber gibt es nicht irgendwie eine Alternative? Und dann waren wir noch nicht hier am Standort, sondern hatten noch einen anderen Standort. Da war am Büro quasi eine Steingabione. Ich hatte einen Werkstudenten zu der Zeit und der hatte die Aufgabe, das Ding erstmal auseinander zu kloppen, also auseinanderflexen, die Steine raus und so.
Und jetzt bellen sie.
Hey, Tara. Komm her.
Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Rausflexen.
Genau. Also wir haben die Steingabione quasi dann beerdigt, quasi, die wir da hatten. Und haben aus dem gleichen System, was es damals da gab, womit wir das gebaut haben, haben wir dann einfach, ich sag mal, mit den Mitteln, die du so als Galabauer am Betriebshof hast, ich sag mal, ein Vlies haben wir irgendwie gehabt, wir haben irgendwie ein paar Bewässerungsschläuche gehabt und haben so ein bisschen Dachbegrünungssubstrat gehabt, das haben wir so ein bisschen zusammengemischt und noch ein bisschen hier und da, also erstmal ganz spartanisch aufgebaut und haben das als, ich sag mal, als erstes Projekt aufgebaut da und haben dem Kunden das dann nach 2-3 Monaten gezeigt. Kunde war schwer begeistert, haben ihm dann da mal eine Zahl dran geschrieben, was das ungefähr kosten würde und dann hat er gesagt, jo, genau so machen wir das. Mhm. Das Ding steht heute auch immer noch bei uns quasi am Betriebshof. Bei dem Kunden haben wir es jetzt einmal erneuert auf den aktuellen Stand. Und da war das, genau, wir haben viele Sachen halt seitdem erweitert, verbessert und irgendwie so ein bisschen kleine Schräubchen immer nochmal gedreht.
Das war 2020 alles, oder?
Genau, das war okay. 2019 war das bei dem Kunden.
Okay.
Und 2020 war das dann mit der Firmengründung. Und ja, das war so der Startschuss damit.
Wie habt ihr das am Anfang mit dem ganzen Substrat gemacht? Man sagt, dass irgendwie, du hast so viele Sachen irgendwie zusammengemischt und so weiter. Genau.
Also wir haben am Anfang haben wir einen Substrathersteller angefragt. So, wir haben dem gesagt, das und das haben wir vor oder dafür brauchen wir ein Material. Und dann haben wir angefangen zu versuchen. Ja. Darf ich auch Namen nennen von Firmen?
Klar.
Also Firma Optikgrün ist quasi unser Partner da und die Firmen und mit denen haben wir quasi dann das Substrat entwickelt. Ne, von bestehenden Substrat, was die hatten, quasi als...
Was war es denn? Dachgartensubstrat? Oder
genau, genau. Das war so eine Richtung Rasensubstrat, war der Anfang und wir haben das jetzt in den 5 Jahren, die wir da jetzt zugange sind, haben wir das jetzt immer stetig weiterentwickelt und sind jetzt so seit 3 Jahren beim gleichen Substrat. Mhm. Ne, die haben uns dann geholfen, wir haben dann mehrere Versuche gefahren, wegen Bewässerung und dass sich halt die beiden Komponenten, das ist ja auch das Wichtigste, was wir eigentlich haben, Bewässerung und Substrat, dass sich das halt gut ergänzt. Okay. Am Anfang haben wir auch Tropfschläuche genommen, die man ganz normal am Markt kaufen kann, und haben denen jetzt auch seit 3 Jahren einen eigenentwickelten Tropfschlauch, geringere Abstände von den Tropfern, dass wir halt eine gleichmäßige Bewässerung haben und halt einen ummantelten Schlauch mit so einem Vlies, dass halt dass sich das Wasser halt auf der ganzen Länge verteilt.
Das hatte aber dann sozusagen die Prototyp-Gavione beim Kunden ja dann auch schon, ne? Bewässerung.
Ja, genau. Ja, also wir haben keine ohne Bewässerung gebaut, weil es einfach nicht funktioniert. Also die Frage kommt auch oft, die wird immer oft an uns rangetragen, brauche ich überhaupt eine Bewässerung? Also ohne funktioniert es halt nicht. Weil, also klar, wenn ich jetzt eine 80 Zentimeter hohe habe, dann mag das auch ohne funktionieren. Mhm. Nur ich muss ja immer überlegen, so wenn ich jetzt ein normales Beet habe, bis beim normalen Beet das Wasser jetzt bei einer zum Beispiel 1,80 Meter Gabione unten ankommt, da ist ja vorher alles vertrocknet.
Und oben wäre wahrscheinlich dann viel feuchter als unten?
Ohne Bewässerung ist das so, mit Bewässerung ist genau andersrum. Mhm. Mit Bewässerung ist es unten eher feuchter und oben eher trocken. Genau.
Ich habe mal beim Frank Schröder, liebe Grüße, mal gesehen, der hat mal selber das ausprobiert. Ne? Warte mal bei.
Musst du nur hinter dich gucken, das ist der gleiche Versuch.
Ach so.
Ja.
Guck du nicht so.
Genau, und Frank, der hatte das, glaube ich, selber probiert, auch ohne Bewässerung.
Genau.
Ja. Nur mit, also sehr, sehr mager und alles.
Ja.
Habt ihr mal mitbekommen, dass andere Leute das auch mal irgendwie ausprobiert haben? Irgendwo geguckt haben, dass sie irgendwie so ein eigenes Ding daraus machen wollen?
Also was wir viel mitgekriegt haben, dass halt viele dasselbe ausprobiert haben, ja.
Okay.
Aber jetzt nicht, ob das jetzt ohne Bewässerung und das habe ich nicht mitgekriegt. Also wir haben es halt selber hier probiert. Mhm. Und das, je höher ich gehe, je schwieriger wird es halt, das Wasser kommt halt nicht seitlich dran, ne? Also ich bin ja 90 Grad, innen stehe ich ja quasi aufrecht. Und da ist es schwierig, dass das Wasser dran kommt. Mhm. Also jetzt im Winter ist, wir haben jetzt unsere Bewässerung komplett abgestellt. Da reicht tatsächlich so Morgentau und ich meine, die Pflanzen brauchen halt auch nicht so viel. Du hast keine Wärme, die halt das Wasser transpirieren lässt oder so, sondern es funktioniert in dem Fall auch ohne. Du musst halt dann nur gucken, wenn wir jetzt starke und lange Frostphasen haben, dann muss ich nach der Frostphase, also wenn es wieder aufgetaut ist, auch wieder bewässern.
Wie funktioniert das? Normalerweise hat man ja klassisch bei so einer Bewässerung im Garten immer den Moment, wo man die ganzen Bewässerungssachen alle ausbläst und dann im Frühjahr, wenn es wieder startet, dreht man die ganzen Hähne wieder auf und dann geht's wieder los. Mhm. Bei euch muss ja eine Lüftung oder so da sein, oder wie läuft das? Achso, das wird händisch dann an- ausgemacht?
Also theoretisch ist die ganze Bewässerung wasserdicht, winterfest. Mhm. Weil ich habe ja einen Tropfschlauch. Also wenn in dem Tropfschlauch theoretisch Wasser stehen würde,
geht der Tropf raus?
Könnte quasi das Wasser ja durch die Tropfer entweichen. Also die Luft, wenn es halt sich ausdehnt beim Frost, könnte die Luft entweichen. Du hast so ein, zwei Schwachstellen, das sind meistens dann die unteren Anschlussstücke oder so, die man dann quasi, wenn man die abmacht, dann läuft es ja eh leer. Dann habe ich eh kein Wasser mehr drinstehen. Mhm. Und da sind die Schwachstellen, aber die Schwachstellen sind alle die, die man theoretisch austauschen könnte, wenn es einen Frostschaden gibt.
Ah, okay. Also wenn man es vollautomatisiert hätte,
ja,
dann wäre das, wo ihr mal guckt, wenn...
Genau. Also wo wir jetzt bei sind, wir sind ja so ein bisschen in Richtung Fassadenbegrünung auch gerade am gucken, also gleiches System, aber halt wandgebunden, also nicht bodengebunden einbetoniert, sondern an die Wand befestigt. Und wenn wir da größere Projekte haben, da planen wir dann auch mit einem Bewässerungspartner, der dann halt auch ausbläst bei Frost und wieder startet, wenn es dann quasi, wenn es dann wieder Sinn macht, genau.
Und wenn jetzt die erste Gabione habt ihr dann gebaut quasi, wie seid ihr dann drauf gekommen zu sagen, okay, das ist super, da machen wir jetzt ein Business draus?
Tatsächlich Social Media. Also wir haben, da habe ich damals noch viel mit Facebook gemacht, da gibt es ja diese Galabau-Gruppe, haben wir das reingestellt und das ist explodiert quasi.
Okay.
Also da habe ich auch nicht mit gerechnet. Wir haben das dann ein bisschen erklärt, was wir da gemacht haben und dann sind alle Leute steil gegangen. Klar gibt es immer welche, die dann auch meckern und was ist das? Hier Pflanze im Gefängnis und irgendwie, was man sich alles anhören musste. Mhm. Aber das meiste war halt wirklich sehr, sehr positiv. Und da haben wir wirklich, ich sag mal, innerhalb von 2 Wochen gesagt, so irgendwie geile Geschichte, kommt gut an. Lass uns mal versuchen, ein Business rauszumachen. Ja, das ist die Idee gewesen.
Okay.
Und so haben wir dann auch quasi unsere Partner, die zum größten Teil heute auch noch unsere Partner sind, über Facebook ausgerufen, so die und die Bereiche besuchen wir Partner und dann kam wirklich, kam aus allen Richtungen.
Also Partner sind Galabaufirmen, die das dann auch bauen?
Genau, Galabaufirmen oder also es gibt auch unser größter Partner, Firma Drahtmeier, die den größten Teil des Vertriebs machen, die machen halt beides, sowohl Einbau als auch Vertrieb. Und halt die Galabauer, genau. Und dann halt wirklich bestimmte, die wir ausgewählt haben und die uns dann seitdem auch die Treue halten, ja.
Und was war so von der ersten Gabione so das größte Learning irgendwie, wo man sagt, okay, das machen wir auf jeden Fall anders?
Also tatsächlich hatten wir zwischenzeitlich eigentlich eine Mega-Idee, also eine fertig begrünte Pflanzengabione. Mhm. Es gibt außer Dachbegrünung einen Sedumteppich, der quasi fertig begrünt ist. Den haben wir hinter dem Zaun gespannt mit der Bewässerung und dann noch ein Vlies dahinter und dann wurde das mit Substrat gefüllt auf der Baustelle. Mhm. So, das hat im ersten Jahr mega funktioniert. Man hat keinen Zaun mehr gesehen, super gewachsen und wirklich tolle Optik und halt sofort zu 100% begrünt. Ne? Wenn ich jetzt Einzelpflanzen setze, dauert es halt einfach länger und haben wir gesagt, super geile Sache. Kostet halt dementsprechend auch viel Geld, weil Material und auch die Produktion größerer Aufwand war. Und ab dem zweiten Jahr haben wir da immense Ausfälle gehabt, weil das Sedum mit dem Wasserhaushalt nicht so umgehen kann. Also es braucht eigentlich einen stetig gleichen Wasserhaushalt. Das Problem ist aber bei der Gabione, was wir haben, dass du halt im unteren Bereich mit Bewässerung eher feucht bist und im oberen Bereich eher trocken. Mhm. So haben wir aber den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, geil, irgendwie funktioniert ja super, verkauft.
Und okay.
Da haben wir halt schon sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil wir dann auch wirklich nachher zurückbauen lassen haben und wir haben dann umsonst rausgeschickt quasi das neue Material.
Ja.
Da ist schon viel Kohle jetzt draufgegangen bei. Aber wie gesagt, hat uns dann auch einfach nochmal wieder weitergebracht und einfach zu dem Punkt, dass wir halt wirklich, so wie wir es jetzt machen, Einzelpflanzen setzen, die Pflanzen, die sich bewährt haben, auch wirklich nur noch nutzen. Wir haben ja auch unseren eigenen Pflanzenproduzenten, der extra diese Kleinballenstauden produziert und mit dem dann auch wirklich ein tolles Sortiment entwickelt, was dann auch wirklich funktioniert.
Gut, das muss man ja auch erstmal dann abwarten, genau, ein, zwei, genau. Drei Jahre.
Und ja, da haben wir wirklich ein bisschen vorschnell gehandelt mit dieser Geschichte, weil es einfach optisch so geil aussah und das auch irgendwie funktioniert hat, wenn man mal wirklich frühzeitig ein bisschen weiter gedacht hätte und gesagt hätte, hier eigentlich Sedumpflanzen sehr, also sehr anspruchsvolle Pflanze. Viele meinen, man ist nicht so anspruchsvoll, was aber mit in der Verbindung mit Wasser und Nährstoffen ist.
Wir müssen gerade schmunzeln,
ja,
weil
mit dem Dirk Kieslich eine Folge aufgenommen haben, die kam jetzt am Wochenende raus.
Ja.
Und da hat halt auch irgendwie, der macht ja so begrünte Dachpfannen. Mhm. Und der hatte die ersten Sedumteppiche, wir hatten halt eine zu geringe Artenvielfalt, also waren irgendwie nur vier Arten drin.
Ja.
Und dann war ein Dach einfach dann mal braun.
Das ist so. Genau das Gleiche, was wir da auch hatten. Also dann einfach. Es kommen mehrere Arten, kommen ganz gut klar, aber es gibt auch Arten, die funktionieren einfach dann gar nicht, wenn die nasse Füße kriegen.
Mhm.
Und da ist genau das Gleiche gewesen, braun. Und auch hast du, dadurch, dass dieser fertige Teppich war, konntest du halt auch keine Pflanzen austauschen.
Ja.
Ne, du musstest dann, wir haben nochmal angefangen, haben wir den ersten Versuch gefahren, dass wir halt Löcher da reingebohrt haben und Einzelpflanzen reingesteckt haben. Die Pflanzen haben wir auch alle gesponsert, den Partnern. Da muss man auch unseren Partnern nochmal sagen, dass sie da auch gut mitgezogen haben, weil die dann teilweise, also dass wir dann nicht jetzt noch den Aufbau oder den Umbau auch noch mitbezahlen mussten, sondern dann wirklich gesagt haben, Umbau übernehmen wir, aber wir haben dann das ganze Material gestellt und haben es aber teilweise zweimal bezahlt.
Ja.
Ist halt schon viel Kohle draufgegangen, aber ist halt so bei so einem Produkt, besonders bei Produkt, was halt mit einem lebenden, mit einer lebenden Pflanze arbeitet, ne? Kannst halt nie.
Ja, plus Standort, plus genau. Vielleicht zu schattig, zu sonnig, was genau. Auch immer da, ne?
Ja. Also das hast du heutzutage auch noch immer. Ich meine, leider ist halt, ich meine, die Galabauer, die es aufbauen, die haben mal mehr, mal weniger Pflanzenkenntnisse und die suchen sich dann irgendwelche Pflanzen aus, die dann teilweise für den Standort nicht passen.
Mhm.
Und dann hast du dann auch immer, die meinen dann erstmal, es liegt am Produkt, aber meistens liegt es dann an der Standortwahl der Pflanze.
Okay. Ja.
Also die Firma gibt es quasi seit 5 Jahren.
Mhm.
Kannst du so grob sagen, wie viel das dann insgesamt gekostet hat oder ob das jetzt mittlerweile kostendeckend ist? Weil du sagst, wir haben da und da mal viel Geld in solche Reklamationen reingesteckt.
Also wir sind jetzt im letzten Jahr haben wir einen Plus gefahren und in diesem Jahr werden wir auch irgendwie. Also es ist noch nicht so, dass wir uns die Taschen damit voll machen, bin ich auch ehrlich, weil wir halt auch noch viel in Muster investieren für die Galabauer. Also wir verschenken die Muster nicht, weil es dafür einfach zu viel ist.
Mhm.
Aber wir machen das so plus minus null, dass wir halt einfach kostendeckend, dass wir keine, also wir haben da nichts dran, aber es ist halt so eine Investition in die Zukunft, dass man sagt so, weil das ist einfach ein Produkt, wo du sagen musst, du kannst nicht einem Kunden ein Prospekt hinhalten und sagen, hier, tolles Produkt, bau das mal oder lass dir das mal in den Garten bauen, sondern du musst, also die Kunden müssen das anfassen können.
Ja.
Und dann wirklich ein vernünftiges Muster da haben, wo die Kunden auch sagen, oh geil, so möchte ich das auch haben. Weil wir da einfach zu kostenintensiv sind, dass, wo die sagen, ich kaufe das mal wie einen Pflasterstein aus dem Katalog.
Was kostet so eine Musterkabione?
Das liegt immer an der Größe.
Also so 1,80 mal 2,50
einseitig
bepflanzt.
Gibt es dann halt zwei Varianten. Die gibt es dann als feste Variante, wenn ich sie einfach in den Boden einbetoniere. Wir verkaufen es als Muster aber gerne, ich sag mal, mit mobilem Fuß. Dann kann ich halt mit dem Radlader auf irgendwelche Messen fahren oder wirklich zum Kunden mal hinfahren. Ich sag mal, da bist du schon bei, wenn du jetzt mit Pflanze und so, bist du schon bei 3 plus Mehrwertsteuer. 3.000.
Und also wir reden ja hier über Pflanzengabione, aber das, was dahinter steckt, dein Galabau-Betrieb, ist ja vom Anteil wahrscheinlich noch viel größer, ne? Wie verteilt sich da so die Mitarbeiterzahl? Und
Also sind ja wirklich auch zwei selbstständige Firmen, sind beides, also das eine ist eine, die Galabau-Firma ist eine GmbH Kunk AG und die Pflanzengabion ist eine GmbH. Und wir haben im Galabau-Betrieb sind wir 20 Mitarbeiter und bei der Pflanzengabione sind wir Freddy und ich als Geschäftsführer und halt auch in der Produktion, wo Freddy tätig ist. Und wir haben zwei Mitarbeiter, die von der Galabau-Firma zusätzlich im Minijob da arbeiten und noch drei Schüler und einen Monteur halt, die wir beschäftigt haben. Aber alle zu Minijob. Also wir produzieren halt tatsächlich auch nur einen Tag in der Woche.
Ah, okay.
Ja. Und nur auftragsbezogen. Also wir produzieren nicht auf Lager, sondern nur auftragsbezogen. Also wir haben da tatsächlich auch mit der Manpower, die wir haben, hätten wir auch noch gut Luft nach oben. Aber wir produzieren halt nur samstags im Moment.
Mhm. Ja. Also erste Gabione beim Kunden, über Facebook-Gruppe das Ganze verbreitet. Es kam dann Unternehmen zu sagen, hey, ja, ich würde das auch in Hintertupfing bauen, keine Ahnung.
Genau.
Und dann? Wie läuft das, wenn ich jetzt Partner werden möchte? Also ich meine, ich muss ja erstmal vielleicht auch verstehen, eine gute Gabione aufbauen, hat man vielleicht noch nie gemacht als Gärtner oder wollte es auch noch nicht machen, kann ja auch sein.
Also wir haben jetzt quasi erstmal sowieso gestoppt, wir nehmen keine neuen Partner auf, haben das am Anfang tatsächlich auch ein bisschen voreilig wirklich so genommen, was kam. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber es sind halt ein, zwei auch dabei gewesen, wo man sagt so, man hat die Leute halt nicht alle sofort kennengelernt. Ne? Wir haben auch viel über Telefon dann gemacht und das war so ein bisschen Fehler, weil du hast halt, du hast nicht immer nur die Top-Firmen, wo du sagst, eigentlich ist das Produkt für die Firma wirklich das Richtige. Und das haben wir jetzt ein bisschen anders gehandhabt. Also wir haben jetzt so einen Stamm an Partnern, die auch wirklich uns da gut unterstützen und auch wirklich verkaufen und auch einbauen und dem, wo man auch sagen kann, so, hör mal, hier, ich habe hier einen Kunden, kümmere dich mal bitte um den. Das machen die dann auch. Ne? Und das ist wichtig und da sind wir jetzt, haben wir wirklich auf die Bremse getreten und haben gesagt, so, alle, die jetzt irgendwie Partner werden wollen, die müssen auch erstmal sich so ein bisschen bewähren und dass das auch funktioniert, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, so, man hat irgendwie eine Anfrage vom Kunden und sagt, hier, der Partner ist so bei dir in der Nähe, fahr da mal hin und berate dich. Und wenn der Kunde wieder anruft und sagt, ja, was hast du denn da für einen Partner, der kümmert sich gar nicht, ne? Und das hatten wir halt leider ein paar Mal, deswegen sind wir da stark auf die Bremse getreten und haben jetzt mit Drahtmeier halt wirklich einen großen Vertriebspartner, wo es funktioniert.
Die sind auf euch zugekommen, oder?
Ja.
Wie würdest du das denn anders machen? Also wenn du nochmal diesen Prozess machen würdest mit
den... Wenn ich den Prozess nochmal machen würde, ich glaube, ich würde es nicht ganz anders machen. Ich würde nur wirklich, dann hätte man aber mehr Zeit investieren, man hätte einfach mal den Leuten ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen müssen.
Die Frage ist ja, ob es ein Fehler war, der eigentlich gar nicht so schlimm war in dem Sinne, ja, weil das Wachstum in dem Sinne vielleicht besser war und dann kannst du aus den Fehlern besser lernen.
Genau, also ich würde es, glaube ich, wieder so machen, aber ich würde halt einfach mal, also wir haben das ja gemacht, wir haben irgendwie 2-3 Wochen sind wir wirklich durch Deutschland gefahren und haben diese Leute kennengelernt, die uns da und teilweise dann schon Muster mitgebracht, ne, eine Tour Richtung Bayern, eine Richtung Baden-Württemberg, eine nach oben und haben da wirklich viel Zeit investiert. Gut, den Leuten guckst du trotzdem nur vom Kopf, ne, das ist dann einfach so, aber wir haben halt auch ein paar Partner einfach so übers Telefon angenommen und das war halt ein Fehler. Das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich würde auch das einfach von den Leuten verlangen wollen, dass man nicht den Weg geht, den wir jetzt gegangen sind, dass wir alles abfahren, sondern die Leute hier hinkommen und sich einfach unser Produkt angucken. Und ja, was wir jetzt seit letztem Jahr gemacht haben, da haben wir Produktschulungen für die Partner angeboten. Also an mehreren Standorten, auch wieder in ganz Deutschland. Mhm. Ich glaube, ich hatte nachher 30 Produktschulungen, die ich gemacht habe. Sowohl für die Galabau-Partner als auch für die Drahtmeier-Partner. Und da, ich weiß nicht, es waren nachher, glaube ich, irgendwie 300 Firmen, die wir geschult haben. Im Endeffekt. Und das hat viel gebracht, weil man da den Leuten wirklich nochmal genau zeigt, was kann das Produkt, wie baut ihr es ein, wie kann ich es beim Kunden auch wirklich präsentieren und wofür ist es eigentlich da. Also Es gibt auch Partner, die fragen uns hier Fragen, wo du denkst, so, das musst du als Partner eigentlich wissen. Und so sind wir dann drauf gekommen, dass wir eigentlich mal Schulungen anbieten müssen.
Was gibt's denn zu beachten beim Aufbau?
Also es ist ja eine Komponente, oder die Pflanzenkabinung ist ja eine Komponente aus mehreren, oder ein Produkt aus mehreren Komponenten. Mhm. Und wenn du beim Aufbau eine Komponente vergisst, einzubauen, das Klassiker ist, wir haben so Abstandshalter, damit, wenn ich das Substrat einfülle, der Zaun nicht auseinandergeht. Mhm. Und tatsächlich haben wir eigentlich eine schöne Aufbauanleitung, die relativ einfach zu verstehen ist, mit Fotos und ein bisschen Text darunter und so. Und ich sag mal, ich kann das ja sagen, weil ich selber Galabauer bin, aber der Galabauer, das Erste, was er macht, ist diese Aufbauanleitung auch an der Seite legen und sagt, ich krieg das auch so hin.
Ich kriege wohl einen Zaun aufgebaut.
Genau, ja. Genau das ist dann so der Klassiker. Und dann kriegst du ein Foto zugeschickt und denkst so,
So Wellen und jeder, der eine Kabine aufgebaut hat, der wird es eigentlich kennen. Ne? Ja. Also das ist für eine Belastung, ja.
Ich sag mal, dann hast du, wenn du eine 2,50 Meter Gabion hast, musst du in der Mitte zwei Auflagepunkte haben für den Zaun. Weil wenn ich dann das Substrat einfülle, biegt sich sonst der Zaun nachher so durch. Siehst du halt auch sofort in der Optik. Dann sagen natürlich die Galabäume, ja, ist ja eh nachher bepflanzt, sehe ich nicht. Aber ich sehe es halt, wie es aufgebaut wurde. Und ich sag mal, in dieser Aufbauanleitung ist es halt beschrieben. Und das ist so der Klassiker, dass bisschen das dicke Fell des Galabauers. Mhm. Okay. Aber haben wir ja selber auch. Wir sind ja auch Galabauer. Und das haben wir bei anderen Produkten auch schon gehabt.
Ja.
Deswegen ist diese, also wurde auch diese Schulung wurden sehr gut angenommen. Also da hat man auch teilweise nochmal ein bisschen Kritik für ein paar Sachen gekriegt, wo du auch nochmal drüber nachdenken kannst, wo kannst du nochmal verbessern. Oder es wurden Sachen hinterfragt, wo du auch gesagt hast, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Zum Beispiel, was sind das so zum Beispiel für Sachen?
Was war das denn? Das waren einmal bezüglich Nachbarschaftsrecht und Höhe. Sind wir ein Bauwerk oder sind wir ein Zaun? Oder sind wir eine Hecke? Oder das kam von einem, der selber Gutachter war. Und da entwickeln wir gerade einen Text zu, den wir mit in unsere Angebote reinpacken, dass man halt das Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes beachtet.
Was seid ihr denn jetzt?
Also, wenn man jetzt mal eins zugrunde legt, das ist hier die Stadt Oelde. Die Stadt Oelde hat eine Förderung für begrünte Wände. Mhm. Und die hat sich das so zurechtgelegt, also unsere Pflanzengabione wird hier gefördert für den Endkunden, wenn der sich eine aufbauen lässt mit 30%, maximal 2.000 Euro der Gesamtsumme. Und die sagt, ihr seid eine begrünte Wand. Also wir haben nicht die Wand begrünt, die da ist, sondern wir haben eine neue Wand erschaffen, die dann begrünt ist. Und so haben die sich das zurechtgelegt, dass das halt in dieses Förderprogramm passt.
Okay.
Und tatsächlich, wenn mich einer fragt, würde ich das auch immer so unterschreiben. Also eine Hecke sind wir nicht, weil eine Hecke ist immer offener, beziehungsweise, und eine richtige Mauer, also sind wir halt auch nicht.
Und ein Zaun? Auch nicht.
Tja.
Zaun ist ja
ein Bestandteil. Wir sind mit Zaun dabei, aber also viele Kommunen.
Also ich meine jetzt gerade wegen Höhe und so weiter.
Genau. Ja. Also oft ist es wirklich so, frag am besten eben Nachfragen bei der Kommune. Nicht, dass nachher das Thema Rückbau ansteht. Wobei die da tatsächlich auch offen sind, wenn die dann hören, wenn es eine Steingabion ist, dann gehen die steil. Ja. Aber wenn die hören, dass es halt sich um eine begrünte Geschichte geht, besonders in den größeren Kommunen, ist es dann schon eher, wo die dann auch sagen, ja, machen.
Ja.
Genau.
Ich wollte dich nur kurz unterbrechen, weil mich das interessiert, was für wichtige Fragen sind. Aber so vom Prozess, wenn die Leute damit anfangen, da waren wir, ne?
Ja.
Ja. Also, was sind noch so Sachen, die Leute am Anfang beachten sollten?
Also, ich sag mal, was halt bei uns viel immer ankommt, ist ja immer dieses Kostenthema, ne? Also, und man muss schon gucken, welchen Kunden ich das anbiete.
Mhm.
Also, es ist halt, ich kann das mit relativ wenig Sichtschutz- oder Lärmschutzgeschichten vergleichen. Also ich kann das nicht mit einem Stabgitterzaun vergleichen, sowohl optisch als auch preislich nicht. Mhm. Genauso, ich will mich ja auch nicht mit einer Steingabione vergleichen und mit einem WPC oder was weiß ich, was es da alles so gibt. Sondern wir sind ja ein lebendes Produkt. Ich muss halt aufpassen, wem ich das anbiete. Hat der Kunde da Bock drauf? Hat der auch das nötige Kleingeld? Weil ich sag mal, das kostet halt schon ein bisschen was. Und ja, das ist wirklich das Wichtigste, was ich am Anfang beachte, weil, also auch diese Social-Media-Geschichte, das haben natürlich nicht nur die Galabauer gelesen, sondern auch viele Privatkunden.
Ja.
Wir haben jetzt bei Insta auch in den letzten 2 Jahren mal so ein paar Offensiven gestartet, wo du mega Feedback kriegst von den teilweise dann Endkunden. Und wenn du dann eine Anfrage kriegst, ist dann immer dann das große O nachher so ein bisschen.
Wegen dem Preis.
Genau. Ja. Das ist dann wirklich, also ich sag mal, wenn wir preislich woanders wären, hätten wir schon viel, viel mehr verkauft. Aber das ist halt oft ein abschreckendes
Ding. Schafft ihr das dann noch vom Preis herunterzukommen?
Nein. Also es wird das Gegenteil sein. Also wir werden
auch nicht über mehr, was weiß ich, mehr Gabionen, mehr Menge oder.
Also wir haben in 2023 haben wir geguckt, was sind unsere Klassiker, also was wird am meisten verkauft. Das war 1,60, 1,80, 2 Meter. Die Produkte, sowohl einseitig als auch beidseitig bepflanzt, haben wir alle um 20% im Preis gesenkt. Alle.
Mhm.
Und es kam halt nicht die Quintessenz daraus, wir verkaufen viel, viel mehr. Sondern der Umsatz ist mehr oder weniger gleich geblieben.
Ja.
Und also mich würde halt mal interessieren, wir haben schon überlegt, ob man da mal irgendwie mal eine Umfrage startet. Was ist denn so, was wäre denn so die Schmerzgrenze vom Kunden? Was würde er dafür ausgeben? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt, wir haben eben schon mal über den Preis gesprochen, wenn ich jetzt aber mal beim Endkunden eine fertige Pflanzengabione in 1,80 hoch, Anthrazit beschichtet, beidseitig bepflanzt, inklusive Pflanze und inklusive Aufbau, bin ich immer bei irgendwie 3.000 Euro plus Mehrwertsteuer.
Na, ich sag mal so, ne? Also letztendlich ist Garten ja sowieso erstmal ein Luxusgegenstand.
Genau. Und wir sind da noch.
Es ist eine andere Art von Abgrenzung, ja. Sichtschutz, sei es jetzt Fassade oder freistehend.
Ja.
Das kann man ja mit allen anderen Gartenelementen eigentlich auch sagen. Brauche ich jetzt hier wirklich die Cortinstahl-Feuerschale?
Genau.
Oder reicht nicht, oder brauche ich den Pool? Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise.
Ja, genau. Deswegen sind wir, also wir werden jetzt auch im neuen Jahr unsere Preise anpassen, weil wir jetzt einfach gesagt haben, so, das hat nicht funktioniert mit den Preisen, dass wir runtergegangen sind.
Ja.
Und im Endeffekt, hört sich vielleicht doof an, aber die Leute, die das ausgeben, ob die jetzt 1.000 Euro mehr ausgeben oder nicht, ist dann...
Ja.
Und wie viel sind 20%? So viel ist es ja im Endeffekt gar nicht, ne? Und mich würde halt einfach interessieren, wenn der Kunde, der sagt, so, das kostet 3.000 Euro, wäre es ihm für 2.000 Euro wert, das zu kaufen?
Genau.
Dann ist es meistens so, dass die Leute dann denken, es kostet 500 Euro oder so. Ne?
Ja, dann ist
da
es,
glaube ich, schon Mensch einfach.
Ja. Wir hatten letztens mit Alexander den Vergleich. Alexander Braun, er hat das verglichen mit hier mit den Handys, ne?
Mhm.
Thema, was kostet was und so weiter, ne? Und ich denke, ihr bewegt euch ja auf der Zielgeraden richtig mit dem Thema Markenbildung.
Ja, genau.
Und weil du gerade auch angesprochen hast mit Rathmeier das Thema.
Ja.
Das habe ich auch wahrgenommen, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen ist. Und das für die auch ein ganz tolles Bild ist, was sie mitnehmen können, um mal innovativ was zeigen zu können. Hey, wir haben was Neues.
Genau.
Wie sind eure Gedanken da, was Markenbildung angeht?
Also wir haben ja quasi, unsere Marke ist ja geschützt. Und jetzt in die Verbindung mit Rathmeier, die ja, ich sag mal, deren Marke ist ja Ranko, das ist halt quasi der Name. Mhm. Und die Pflanzengabione haben wir jetzt ja das Ranko auch davor gesetzt, Ranko-Pflanzengabione. Und jetzt in den letzten 2 Galabaumessen, also die jetzt dieses Jahr war und vor 2 Jahren, da hast du halt wirklich gemerkt, dass das wirklich auch ein Runner oder ein Zieher war auf dem Stand der Firma Rathmeier, ne? Weil die haben ich sag mal, diese Standardprodukte, Zaun, Tore und so, du kannst halt auch irgendwann nicht mehr so, ne, dann noch ein Manufakturtor mit Holz und so, das ist ja alles schön, sieht auch optisch gut aus, aber irgendwie fehlt so der, und da sind wir halt wirklich gut zusammengekommen und da gucken wir, dass wir da jetzt auch dann, ich sag mal, die PS auf die Straße kriegen zusammen.
Aber letztendlich, um nochmal dieses Preisthema irgendwie nochmal ein bisschen zu durchleuchten, Wenn man das jetzt mal, wir haben gerade den Dirk Kiesli schon gehabt mit der Dachpfanne. Wer die Folge noch nicht gehört hat, hört bitte mal rein. Da liegt auch eine Tonpfanne oder Betonpfanne, ist ein Viertel quasi von dem. Also das hat er gesagt, irgendwie 10, 14 Euro zu 80 Euro, glaube ich, war das. Wir hatten es auch mit Grün statt Grau in der Folge. Auch da nochmal, wenn ihr es nicht gehört habt, einmal reinhören. Das Fassadenbegrünung oder Bauwerksbegrünung halt ein sehr, sehr starker Hebel sind halt Förderungen. Und das hast du gerade auch schon gesagt, es ist je nach Kommune und so weiter und so fort förderfähig. Ja. Und ich glaube, das müsste da auch einfach vielleicht nochmal, also wenn man sagt, das ist ja eine sinnvolle Geschichte, um auch einfach mal mehr Begrünung im Garten nochmal zu haben oder auch um bestimmte Fassaden entsprechend grüner zu bekommen. Ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit bei den Kommunen einfach auch noch
laufen. Also wir versuchen da wirklich viel an die Kommunen ranzugehen. Tatsächlich ist das sowohl bei kleinen als auch bei großen Kommunen teilweise wirklich schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu kriegen.
Ja.
Du wirst dann einfach weitergeleitet und irgendwie ist es dann noch wieder der Falsche.
Jede Kommune macht auch irgendwas Eigenes. Ne?
Also ja, es gibt nirgendwo das gleiche Programm. Ja.
Also bei uns in Solingen gibt es, glaube ich, für jeden Stadtteil ein eigenes Programm. Mhm. Mit unterschiedlichen Grenzen und kein Mensch weiß, wie irgendwelche Grenzen gezogen werden.
Ich finde es ja auch bemerkenswert, wie teilweise Städte nebeneinander, ne? Also ein Dorf, was zu einer Kreisstadt gehört und die Kreisstadt macht schon richtig geile Sachen. Das Dorf denkt dann, was pflanzen wir denn hier in den öffentlichen Beeten? Ach, mach mal Katzenminz und Lavendel. Ja. Und in der Kreisstadt siehst du das, okay, da ist jemand, der hat Ahnung, warum reden die nicht miteinander?
Ja, das ist ganz viel. Also da gibt es überhaupt gar keinen Austausch. Also wie gesagt, hier ist es halt auch, alles was so in der Nähe ist, Stadt Oelde ist da wirklich sehr innovativ, muss ich sagen. Die haben wirklich ein tolles Förderprogramm. Alles so drumherum ist so echt, ich meine, die müssen es ja eigentlich nicht aus ihrer eigenen Tasche zahlen, sondern die Förderprogramme sind ja aufgelegt von den Ländern oder dem Bund. Und die haben einfach die Mitarbeiter, die nennen sich dann irgendwie, was weiß ich, Grünmanager oder Klimamanager oder wie sie alle heißen. Die haben halt teilweise überhaupt gar keine Ahnung, was kann ich dem Kunden oder dem Bürger Gutes tun dabei. Ne? Dann geht immer viel über PV und so. Da wird immer viel investiert, aber jetzt so wirklich mal auch, ich sag mal, für Klima oder für Stadtklima was zu tun, sei es Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und so in die Richtung. Da ist schon super viel Nachholbedarf eigentlich noch da. Ja. Die einfach gar nicht wissen, was geht, was kann ich machen, was funktioniert. Da ist noch viel Arbeit,
glaube ich. Was hätte am besten funktioniert bei den Kommunen, Bauhöfen?
Wir haben so ein paar Partner, die haben sich wirklich ihr mobiles Element geschnappt und sind zu den Städten hingefahren und haben das präsentiert. Eine E-Mail hinschreiben, die landet irgendwo. Die haben einen Termin gemacht und haben gesagt, so, das und das geht und haben wirklich eine richtige Vorstellung des Produkts gemacht. Und das hat bei schon einigen ganz gut funktioniert. Und jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt einige Kommunen gehabt, die von uns mobile begrünte Wände bekommen haben, fertig begrünt. Also wirklich, die können die mit dem Stapler oder Radlader hin und her fahren, bei Städtefesten hin und her fahren und so. Da haben wir jetzt, weiß nicht, ich glaube drei, vier größere Aufträge gehabt, wo halt mehrere Gabionen da hingehen. Und da merkst du, dass die aufmerksam wurden. Das ging dann ganz viel über die Gala-Baumesse, dass die bei uns auf dem Stand waren und das einfach total schön fanden, weil mobiles Grün als vertikal gibt es sonst nicht. Also es gibt von, ich glaube, es ist Firma Helix, die haben, glaube ich, so einen Container. Das ist aber quasi eigentlich mehr Image-Arbeit, so, aber jetzt.
Mobiler Messestand, ne?
Genau.
Grün statt Grau war das ähnlich mit dem Mugli.
Ja.
Die haben auch so was Ähnliches.
Ja. Aber es ist jetzt nicht zur Verschönerung der Stadt so richtig, sondern, also, da ist es einfach ein Messestand. Aber es ist halt auch mal wenigstens was. Aber so richtig mobiles Grün, was ja eigentlich auch wirklich teilweise in den Städten, wenn man sich so diese Betonwüsten anguckt, auch wirklich dringend notwendig ist.
Ich habe mal mit einem Pflanzengabionen-Partner gesprochen und dann ging es darum, um dieses Thema Hitzeinseln, urbane Räume begrünen und so weiter. Und der sagte mir, ja, die Pflanzengabionen ist super, aber Bäume, also wir brauchen Bäume.
Ja.
Und trotzdem finde ich das zu pauschal gesagt, weil es gibt ja viele Plätze, Orte, Bereiche, wo ein Baum nicht die perfekte Lösung ist. Ja. Oder man kann es ja beides miteinander ergänzen. Wie gehst du da in der Beratung damit um, wenn es dann wirklich so Städteplaner sind?
Also jetzt Bezug auf die Pflanzengabione.
Ja, also wenn die dann mal vielleicht die Pflanzengabione gesehen haben und mal fragen, hey André oder Herr Elbracht, ich weiß nicht, wir haben Interesse da bei uns, da sowas neu gebaut werden, im Bereich von dem Dorf, ja. Was auch immer.
Aber gibt es denn überhaupt schon öffentliche?
Okay. Wir haben mehrere Projekte mit der öffentlichen Hand schon gemacht. Sowohl Lärmschutzwände für Neubausiedlungen haben wir jetzt schon gemacht, wo dann quasi der Häuslebauer mit einbezogen wurde. Also quasi die Begrünung wird erst im Nachhinein gemacht, wenn die Häuslebauer da sind. Also die Wand steht schon, die Begrünung wird aber quasi mit den Häuslebauern nachher abgestimmt. Die sind auch nachher für die Pflege zuständig. Das ist so ein Punkt. Und was ich eben sagte, diese mobilen Geschichten.
Ja.
Wir haben für die Kommune hier auch mehrere mobile Begrünungen. Einmal so als Sechseck, was dann wirklich auch komplett autark ist mit einem integrierten Tank innen und mit einer Solarsteuerung nachher. Also die Stadt kommt alle 2 Wochen, glaube ich, und füllt diesen Tank auf im Sommer und mehr Arbeit ist dabei dann nicht.
Okay.
Ja. Und wenn dann, so wie du jetzt gefragt hast, so eine Kommune kommt und was können wir machen, dann gehen wir da sehr offensiv dran und sagen halt, was ist mit unserem Produkt möglich. Wir sind da auch gewillt, immer Sachen zu machen, die man noch nicht gemacht hat. Also ich sag mal, bei euch haben wir das auch gemacht, was wir noch nicht gemacht haben.
Stimmt.
Das ist, also wir sind da sehr, sehr versuchswillig. Ne? Also sei es jetzt die Form, sei es die Größe, sei es die Höhe. Wir haben hier in unserem Mustergarten eine Wand, die ist 3 Meter hoch. Also wenn ich jetzt überlege, wir arbeiten ja mit einem Stabgitterzaun, gibt es halt kein Element, was 3 Meter hoch ist. Das heißt, irgendwie muss man hinkriegen, dass man es dann auf 3 Meter kriegt. Ne? Und das sind alles Versuche. Haben auch ein Projekt im neuen Jahr, wo wir eine 3 Meter hohe Wand bauen. Da haben wir keine Angst vor. Wir haben einen Statiker, der rechnet uns das und dann wird es dementsprechend gebaut. Und wir sind da sehr, sehr flexibel und ja.
Bei jetzt einer fassadengebundenen Bauweise, wo liegen da irgendwie die, gibt es da Grenzen oder
von einer
Dimension?
Theoretisch nicht, es muss halt alles statisch halten. Mhm. Das ist so, ein Nachteil, den wir halt haben, ist einfach das Gewicht.
Ist das ähnlich wie bei einer normalen Steingabione? Weil Gabionen kommen ja eigentlich aus dem Autobahnbau oder was, ne? Von den Stützwänden, die man also da bauen wollte?
Klassisch kommt es aus dem Berg- bzw. Weinbau. Das sind so die Geschichten, die quasi das Terrassieren der Weinberge gemacht haben.
Das Gewicht ist ja bei der Felsengabione ganz andere, oder nicht?
Ja, aber es ist trotzdem sehr schwer immer noch.
Mhm.
Ja. Und bei der fassadenbegründenden Geschichte haben wir jetzt halt einfach geguckt, können wir draußen gleich mal schauen, haben wir auch eine, dass wir in der Breite halt minimieren, so aber, dass die Pflanze noch genug Lebensraum hat.
Mhm.
Und da haben wir jetzt auch Versuche gefahren oder sind noch dabei, wie viel Substrat Minimum braucht die Pflanze denn?
Mhm.
Deswegen, also wir haben das Produkt auch noch nicht komplett so, dass wir sagen, wir bauen das jetzt.
Ja.
Wir haben zwar auch schon ein paar Projekte gemacht, da war das statisch alles kein Problem, aber wenn es dann jetzt, ich sag mal, so Wärmeverbundsystem geht und sowas und du hast hinten eine Kalksteinwand hinter, dann musst du halt schon gucken, dass wir da gewichtstechnisch nochmal ein bisschen runterkommen.
Mhm.
Ist aber auch nicht unser Kern, wir sollen auch nicht unser Kerngeschäft werden.
Also ich glaube, ich würde mich jetzt als Gallabauer jetzt auch nicht an eine Wärmeverbundsystemwand ranwagen, hätte ich also jetzt irgendwie gedacht.
Tatsächlich sind wir bei diesen Sonderprojekten auch immer mit dabei.
Mhm.
Also wir haben jetzt im April, Mai haben wir ein Projekt in Freiburg gehabt. Da haben wir so eine schräge Fassade begrünt.
Mhm.
Das war eine Tiefgarage, oder früher war es ein grüner Hügel. Und der Kunde hat die Auflage von der Stadt gekriegt, der Hügel muss wieder grün werden. Der hat aber da einen riesen Trümmer an Haus hingesetzt, Tiefgarage und hast du nicht gesehen. Und die Tiefgarage hatte nachher diese schräge Wand ungefähr vom gleichen Winkel, wie früher dieser Hügel war. Und diese Wand musste halt begrünt werden und da haben wir damals, das war auch Firma Opti Grün, die auf uns zugekommen ist, ob das was für uns wäre. Und dann haben wir auch mit dem Kunden zusammen, ist fast ein eigenständiges Produkt gewesen, aus der Pflanzengabion aber heraus entwickelt und haben dem jetzt quasi diese schräge Wand begrünt. Haben wir aber auch quasi, wir haben das Projekt dann gemacht in Freiburg. Haben hier auch einen Prototypen stehen, den haben wir ihm gebaut und dann durfte er sich die angucken und so funktioniert das. Deswegen, das ist das, was ich meinte. Also wir, wenn es dann, ich sag mal, ein bisschen exklusiver oder ein bisschen schwieriger wird, bauen wir quasi auch mit auf und montieren.
Also ich bräuchte jetzt selber in Galabau keinen Maler, Lackierer oder irgendwie einen Hochbauer oder so dabei. Das könnt ihr alles.
Ja.
Okay, krass. Wie ist das mit PV-Zäunen, habe ich gerade gedacht. Sieht man jetzt auch immer öfter. Mhm. Das ist mal irgendwie ein Thema.
Idee hatten wir auch schon.
Mit Kombination oder ja. So?
Also wir hatten es schon mal als Idee quasi, was von der einen Seite eine Begrünung und von der Seite, die halt, ich sag mal, sonnenlastig ist. Mhm. Können wir auch draußen gucken, haben wir auch eine stehen, wo wir es quasi ausprobiert haben.
Mit Film.
Ja. Und also funktionieren tut das alles. Ja, das ist halt, wie es der Kunde nachher will und wie es auch dann der Galabauer draußen propagiert, ne? Also, das sind die, die dann das quasi, ist halt ein sehr großes Spektrum, was du ausfüllen kannst, ne?
Als ihr angefangen habt, habe ich von ein paar Leuten immer gehört, ach, die Idee hatte ich auch schon mal oder so, ne? Und dann kam aber oft sofort dahinterher, ja, haben wir aber nicht durchgezogen. Wie habt ihr das öfter das schon auch von Leuten gehört, die ja. Jetzt bei euch Partner ja. Sind oder wie gehst du damit um?
Also viele, bei vielen war es wirklich dann, wenn sie sich bei uns gemeldet haben, ja, die Idee hatte ich auch und nie und da, ich habe mich aber nicht getraut und
ja.
Irgendwie fehlte mir dann die Komponente oder da hat es irgendwie gehakt oder so, das hast du von ganz vielen gehört. Ja, also irgendwie bestätigt einen das ja so ein bisschen selber auch, dass man es dann irgendwie gemacht hat. Ne? Also ja. Ich sag mal, klar haben wir da Geld in die Hand genommen für eine Anmeldung, Patent und ich sag mal, ein bisschen Kleingeld brauchst du halt auch, um ich sag mal, Material vorzuhalten am Anfang und. Aber ich sag mal, wenn es im Endeffekt nachher nicht funktioniert hätte, dann hätte man jetzt, weiß nicht, 20.000 Euro investiert und ja, das wäre noch überschaubar gewesen. Aber einfach diesen Weg zu gehen, war jetzt für uns auf jeden Fall der richtige.
Gab es mal den Moment, wo ihr kurz davor wart, zu sagen, boah, komm, lassen wir die Idee?
So nach diesen Sedomatten? Mhm. Oder?
Ja. Also, ja, wenn man dann so sieht, was so vom Konto runtergeht oder was nicht draufkommt für die Sachen, die du trotzdem raushaust, haben wir schon ein bisschen gedacht, so, puh, das ist jetzt aber, weil dann musste wirklich ein bisschen nachgeschossen werden und man muss auch dazu sagen, dass das für mich und Freddy halt tatsächlich hört sich jetzt doof an, aber in Anführungsstrichen ein Hobby ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich da mein täglich Brot mit verdienen muss. Das ist alles so Zubrot, was ich mir dazu verdiene. Die Hoffnung ist natürlich, dass man irgendwann das Business so hat, dass man da auch wirklich noch gutes Geld mit verdient. Da haben wir dann auch wirklich kurz gedacht, so, weiß nicht. Aber jetzt haben wir wirklich seit 2023 Tratmeier mit dabei, die da jetzt wirklich mit uns das PS auf die Straße bringen und da auch uns viel nochmal abnehmen an Vertrieb. Weil, also Galabauer Vertrieb ist so, ich glaube, es gibt nicht viele Galabauer, die richtig gute Vertriebler sind.
Und das Thema Vertrieb auch im Galabauer auch keinen guten Stellenwert hat.
Nein. Gut, wir kommen natürlich auch aus einer Situation, so ich sag mal Corona und zwei Jahre danach, wo halt jeder eh nicht wusste, was er als erstes oder als letztes machen sollte, ne? Ja. Weil der Auftragsbestand ja immens war. Ne? Da hört man ja von vielen, dass dann Leute gar keine Galabauer gefunden haben, damit die es überhaupt machen oder die sich überhaupt gar nicht zurückgemeldet haben und. Ich glaube tatsächlich, dass sich das dreht. Also,
ja, das haben wir auch schon mitbekommen.
Du merkst
ja.
Wirklich auch, ich habe auch schon einigen mitgekriegt, dass sie dann auch ihren Schlüssel umgedreht haben. Und das sind die, die, glaube ich, dann ihre Hausaufgaben irgendwann nicht richtig gemacht haben.
Also es ist ja letztendlich bei jeglichem, ich sag jetzt mal, ist vielleicht jetzt nicht abwertend, aber Zubehör im Garten oder was ich halt noch zusätzlich verkaufen ja, kann letztendlich, genau. Um einfach da meine Deckungsbeiträge nochmal zu erhöhen.
Ne? Ja, auch das mit wenig Aufwand. Ne?
Wenig Aufwand.
Also wenn ich an Beleuchtung
einen Tag aufgebaut letztendlich.
Ja, wenn ich an Beleuchtung zum Beispiel denke, Das ist für viele Galabauern irgendwie so ein rotes Tuch, aber also es gibt ja nichts Einfaches, als eine Beleuchtung zu verkaufen.
Ja. Mir sagte mal ein Galabauer, ja, wenn der Kunde jetzt irgendwie im Angebot auch die Beleuchtung mit drin hat und so weiter, dann ist das Angebot wieder so teuer und dann habe ich nachher nicht genug Budget, um noch Pflanzen und so weiter. Und wie gehst du damit die ganzen, weil Budgetfrage ist ja dann ja auch, es wird ja auch immer kostenintensiver. Ja. Also Kunden müssen sich dann ja auch eher vielleicht noch
ein Kredit für nehmen. Ich finde halt auch so aber es gibt ja eigentlich nichts Vergleichbares. Ich könnte ja nicht sagen, ich nehme jetzt, ob ich jetzt hier, was weiß ich, die Lampe jetzt von Inlight nehme oder von Dotspot, dann haben wir vielleicht irgendwie einen Preisunterschied, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Unbezahlte Markennennung hier auch übrigens.
Leitpro,
genau. Ja. Jetzt können wir noch alle Bega und so weiter noch raushauen. jetzt bin ich völlig raus.
Ja, aber genau.
Ja, aber es gibt ja nichts Vergleichbares wie jetzt so eine Pflanzengabion und wie jetzt vielleicht in anderen Bereichen, wo ich sage, da habe ich jetzt 2, 3 Anbieter, da kann ich gucken, okay, das eine kostet das und das andere das, dafür kann das dies und das besser und irgendwie muss ich mich entscheiden, sondern es gibt ja eigentlich vergleichbar dazu wäre eine Hecke. Wäre vielleicht eine Rhombusleiste oder irgendwas, aber ist ja alles günstiger.
Ja.
So. Ja, aber auch anders. Also
ist auch anders. Genau, keine Frage. Es muss ein Unterschied da sein.
Mhm. Ja. Aber es ist das Gleiche wie wenn ich jetzt, also keine Ahnung, womit mit der Küche zum Beispiel, wenn du mit der Küche vergleichst, ne, ob du dann irgendwie die Art und Weise vom Herd hast oder so. Oder
ja, aber das ist halt auch so, ne, wenn man sagt, ja, Pflanzengabion, da kann sich erstmal keiner was drunter vorstellen. Und deswegen glaube ich auch schon, dass es wichtig ist, dass man diese Muster einfach auch mit dabei hat. Ja. Eine Hecke kennt jeder.
Ja.
Ein Rhombuszaun kennt mittlerweile auch schon ganz viele, ne? Und das ist, glaube ich,
aber wirklich. Da kennen viele wieder Hecke und denken an irgendwie Prunus Lusitanica. Ja. Denken, das ist die beste Hecke, die es gibt. Und dann geht es auch wieder auseinander.
Ja.
Ne? Ob was eine gute Hecke ist.
Also ich glaube, das ist halt auch oft, wie gehe ich da dran, ne? Bei dem Kunden. Mhm. Ich muss, bei den Ortsterminen gucke ich immer so, was ist eigentlich, was will ich eigentlich? Oder was will der Kunde? Und du merkst ja auch an den Leuten so, wie ist das Haus? Was fährt er für ein Auto? Und was ist so vielleicht Budget, was drin ist. Ich bin dann auch echt, ich nenne es mal frech und frage die Kunden immer, wenn ich eine Gartenplanung mache oder wenn es jetzt nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit ist, sondern frage ich nach dem Budget, weil so wird die Planung nachher und so wird dann auch die Materialien, die wir dazu aussuchen.
Ja.
Ne? Und dann, wenn ich weiß, der Kunde will für 5.000 Euro jetzt nur eine Terrasse pflastern oder Platten oder was weiß ich, dann gebe ich dem nicht jetzt noch den Musterkoffer von Inlight mit.
Ja. Und wenn er jetzt denkt, der kriegt für 30.000 den Garten gemacht, was machst du dann?
Das liegt ja an der Größe des Gartens. Also wenn es ein kleiner Garten ist, kriegt man ja 30.000 Euro viel hin.
Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn er jetzt denkt, es kostet alles nicht so viel.
Ja. Also wir gehen da oft so dran, ich meine, wir haben jetzt auch euer Grundstudio seit kurzer Zeit, wir gehen da oft so dran, dass wir quasi an dem Termin so ein bisschen abfragen und machen eine Planung, wie so ein Endgarten aussehen kann. Der kann ja auch dann, ich sag mal, sich entwickeln. Das muss ja nicht alles zu 100% an dem Stand, oder in der Zeit sein, wo ich anfange zu bauen, sondern es kann ja auch sein, dass, die hintere Ecke des Gartens erst im Nachhinein kommt.
Aber wie versteht der Kunde, dass das Produkt so viel wert ist? Oder dass das kostet 3.000 Euro, 4.000, 5.000 Euro?
Das muss der selber wertschätzen lernen. Also erstmal geben wir die Vorteile, also so was will ich eigentlich erreichen mit so einem Produkt? Das heißt, Sichtschutz und Lärmschutz ist ja das, was ich eigentlich zu größten Teil erreichen will. Das ist, und wenn ich das dann halt noch mit einer grünen Komponente hinkriege, wo ich dann halt, ich sag mal, noch Kleinklima irgendwie verbessern kann oder ich sag mal Insekten fördern kann oder eine weiße Wand abdecken kann, ne, dann kriege ich da, glaube ich, gutes Verständnis der Leute hin. Ne, das ist halt alles eine Frage der Beratung. Wenn ich merke, also ich schmeiße dann auch immer so eine Zahl sofort in den Raum, was so ein Ding kostet. Und wenn ich merke, so die schlackern sofort in den Ohren, dann bohre ich da auch nicht weiter drauf rum. Ich bin jetzt nicht so versessen, dass ich sage, du musst jetzt unbedingt hier eine Pflanzengabione einbauen. Mhm. Aber oft ist halt Verkaufsschlager noch, wenn du dann dieses Förderding noch irgendwie auf den Tisch hauen kannst, weil viele Kunden natürlich auch gerne So, ich krieg irgendwas umsonst. Das ist für die so ein Anreiz, ne? Manchmal dann auch egal, was es trotzdem kostet. Ist, glaube ich, ganz viel eine Beratung einfach.
Jetzt nach den Jahren, wo das Netzwerk besteht, was würdest du sagen, was für Werte sind dir wichtig in der Pflanzengabione?
Kommunikation ist eigentlich so bei uns alles. Also wir haben ja diese Pflanzengabione auch weiterentwickelt mit 3, 4 Firmen, die so ein bisschen näher an uns dran stehen. Die machen einmal im Jahr so ein Intensivpartnertreffen und haben da wirklich tolle Sachen entwickelt, die einfach auch mal aus einem anderen Dunstkreis kamen. Also die Firmen gucken ein bisschen anders da drauf. Ne? Wir sehen das jeden Tag vor uns und die haben einfach mal Sachen in Frage gestellt und haben dann einfach Sachen ausprobiert, die jetzt auch im Endeffekt nachher dann wie jetzt diese 3-Meter-Gabione, die haben wir zusammen aufgebaut dieses Jahr im Frühjahr. Und da ist jetzt tolle Kommunikation entstanden zwischen uns. Die haben uns unterstützt auf der Galabau, in der Beratung. Also ist wie so eine Freundschaft halt entstanden. Und das ist auch zu vielen anderen Partnern, wo wir halt wirklich eine schöne Kommunikation haben. Und natürlich so ein Netzwerk entstanden ist, man tauscht sich ja nicht nur über diese grünen Wände aus, sondern der Galabau ist ja so vielfältig, dass der eine mehr Ahnung davon hat als der andere und so wächst so ein Netzwerk halt zusammen. Wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, beobachte, was in unserer WhatsApp-Gruppe so hin und her geschrieben wird, ist das zu 90% eher der allgemeine Galabau als die Pflanzengabione. Ne, aber das ist ja auch teilweise gut so, dass man sich da austauscht und einfach diese Kontakte, die man untereinander hat, halt auch nutzt.
Und du hast gesagt, neue Netzwerkpartner sind erstmal nicht vorgesehen. Mhm. Es ist auch so in Stein gemeißelt? Oder
nee, in Stein gemeißelt ist das nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit Marius Wolf haben wir außerhalb dieser, wo wir gesagt haben, wir nehmen eigentlich keine Partner mehr an, den haben wir noch aufgenommen, weil es einfach zwischenmenschlich passte. Das auch eine Firma ist, wo ich sage, boah geil, der will auch was drehen, erreichen und will auch so ein Produkt nach vorne bringen. Mhm. Da hat es aber auch ein paar Termine gebraucht, wo wir uns kennengelernt haben, wo er so ein bisschen seine Philosophie bekannt gegeben hat. Und also ich in Stein gemeißelt ist da gar nichts, aber es muss halt einfach passen. Und ich bin da auch ehrlich, es muss zwischenmenschlich passen. Mhm. Doch Firmen, nee.
Ja gut, ist ja normal, man kann ja nicht mit ihm.
Nee, also das hat es auch schon gegeben, wo es einfach nicht passte und wir dann gesagt haben, dann lassen wir es halt.
Aber da sind wir ja wieder beim Thema, man weiß es natürlich dann jetzt erst, wenn man es mal gemacht hat, durchlebt hat. Ne?
Ja, genau. Also jetzt auch einfach nicht so vorschnell handeln, sondern die Leute kennenlernen und ja.
Aber wenn ich jetzt kein Partner bin, wie kann ich dann trotzdem das meinem Kunden verkaufen?
Also entweder gehe ich an die Partner dran.
Ja, ist richtig. Ja, sorry.
Also die, oder ruft halt bei uns an, also bei uns, wir machen gar keinen Direktvertrieb an die wir nicht als Partner haben. Entweder über das Drahtmeier-Netzwerk oder über die bestehenden Galabor.
Was kostet das, wenn ich jetzt Mitglied in dem Netzwerk bin?
Gar nichts.
Also es kostet in dem Sinne nur die Einkaufskunde, also dass man bei euch was kauft.
Ja. Also wir haben keine, man muss sie nicht einkaufen oder so.
Aber es gibt so einen Gebietsschutz oder wie war das? Gibt es den nicht mehr, oder?
Nee, es gibt keinen Gebietsschutz.
Okay. Also wie ist das mit dem Ausland? Pflanzengabione ist ja schon sehr deutsch als Name, aber habt ihr mal darüber nachgedacht?
Also wir haben so im deutschsprachigen Raum haben wir ja Partner. Also Luxemburg, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, nicht mehr aktuell, aber also jetzt Holland sind wir so ein bisschen dran. Also im Moment haben wir eigentlich mehr so die Baustelle Deutschland. Das reicht auch erstmal. Ne? Ich sag mal, man muss auch dazu sagen, das Patent ist natürlich deutschlandweit. Mhm. Also, aber
also die Plantengabion, die würde funktionieren, oder nicht?
Theoretisch.
Ja.
Nein, also wir haben jetzt auf der Messe waren zum Beispiel bulgarische, rumänische, polnische. Ja. Mhm. Vertriebler, die das auf jeden Fall machen wollten, da haben wir sofort auf die Bremse gedreht und gesagt, so, wir haben hier unser eigenes Ding gerade. man weiß auch so ein bisschen.
Das war schon ein Schritt zu früh, ne? Also dann eher langsam.
Bau dein Geschäft erstmal da in deinem Kerngebiet auf und dann kannst du immer noch sagen, ich verkaufe nach Polen oder was weiß ich. Und, aber ich sag mal, da ist auch Gartenkultur noch was ganz anderes wie hier.
Ja.
Und das ist ja in Deutschland sogar ein großer Unterschied, ne? Also wenn, wir haben einen Partner in Ostfriesland, die haben wirklich auch Schwierigkeiten, die zu verkaufen. Die kriegen es eigentlich ganz gut hin. Besser als manche, die jetzt in Süddeutschland wohnen. Aber Süddeutschland oder NRW, das sind ja andere Gartenkulturen.
Mhm.
So, wenn ich das hier bei uns in Oelde sehe, was die Leute für einen Garten ausgeben, da schlackerst du mit den Ohren, denkst so, warum?
Ja.
Ne? Und das ist ja in Bayern und in Baden-Württemberg ja auch so. Ne? Und da denkt man, je weiter du nach Norden kommst, die Leute haben ja dann auch wirklich, also, wenn du da durchfährst, das ist halt einfach anders.
Ja. Wie blickst du allgemein auf diese Gartendesign-Kultur? Wenn man jetzt zum Beispiel nach England guckt oder so, wenn es dann mehr, die Gartendesigner mehr wirklich als, manchmal als Popstars ja schon irgendwie angesehen werden, in Talkshows oder so eingeladen werden oder Fernsehsendungen, es da gibt, ist ja hier schon ähnlich, aber anders. Wie guckst du da drauf?
Ich glaube, dass das in Deutschland schwieriger ist. Also, für die Deutschen ist, glaube ich, die Bock auf Garten haben, auch Garten so ein Statussymbol. Und wenn ich dann natürlich irgendwie präsentieren kann, hör mal, XY hat mir den Garten geplant, kommt das, glaube ich, schon auch irgendwie ganz cool an. Aber ich glaube, dass das hier bei uns ein bisschen schwieriger ist, so auf dem ländlichen. Ich glaube, in einer Großstadt oder im Ballungsraum eher was, ja, was ist. Aber ich kann es nicht so richtig einschätzen.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen in die Pflanzengabione, oder? Genau, und wir haben ja so eine, so zum Abschluss zu kommen quasi, so eine Abschlussfrage.
Mhm.
Bist du Hörer unseres Podcasts?
Mhm.
Ja. Sagt dir die Abschlussfrage was, die wir immer stellen? Nein. Gar nicht, okay. Gut, und zwar stell dir vor, du hast eine Doppelseite in der Dega. Wir haben immer noch keine Doppelseite gekriegt vom Terz.
Wir müssen noch einen Termin mit Terz machen.
Müssen wir noch machen, okay. Und du kannst auf dieser Doppelseite quasi eine Botschaft für alle Betriebe, die das lesen oder alle Lesenden mitgeben. Also es soll jetzt kein ewig lange vollgeschriebene sein, sondern einen großen Buchstaben auf diese Doppelseite irgendwie ein kurzer Wunsch an die Branche.
Ja, es muss auch nicht unbedingt nur auf die Pflanzengabione bezogen sein. Ja, etwas, was dir persönlich sehr wichtig ist.
Also was ich in dieser Branche vermisse im Moment und auch schon seit längerem, ist halt, dass wir eigentlich, ich nenne es immer, wir sind ja eigentlich eine Dienstleistung und ich finde aber, dass wir eigentlich ein Handwerk sind, weil wir mehrere Komponenten miteinander verbinden, die dann irgendwie auch schön darstellen im Garten. Und was ich katastrophal finde für den richtig guten Galabau, der gut ausbildet, der, ich sag mal, seine Abgaben bezüglich Winterbaumlage etc. macht, sind diese, ich nenne sie immer Rucksackgärtner, die keine Ausbildung haben, die, ich sag mal, so Hausmeisterservice etc., die einfach als Quereinsteiger versuchen, dann auch andere Preise vielleicht zu machen. Für mich ist das eine Vollkatastrophe, weil einfach selber man super viel investiert in Ausbildung, man gibt seine ganzen Abgaben überall ab und ich sag mal, Firmen, die, ich sag mal, über den Hausmeisterservice kommen, da mag es auch gute geben, aber einfach, und da finde ich, gehört einfach eine Meisterpflicht in diesen Beruf rein. Es haben alle anderen Berufe drumherum, ich sag mal, einen Fliesenleger, einen Maler, einen Dachdecker, Tiefbau, Straßenbau etc., die haben alle eine Meisterpflicht. Warum wir nicht?
Also würdest du draufschreiben, Meisterpflicht für den Gartenlandschaftsbau?
Ja, definitiv. Also weil, ich sag mal, wenn ich bei uns in den Betrieb gucke, sind wir ein immens hoch ausgebildetes Team. Also wir sind 20 Leute, wir sind zwei Diplom-Ingenieure, ich und mein Vorgänger hier an dem Standort. Wir haben drei Meister beschäftigt, wir haben drei Gesellen und dann der Rest Azubis und Fachfremde.
Mhm.
Das ist halt, was du auch einfach nur darstellen kannst, wenn du auch obenrum gut ausgebildet bist. Und das ist das, was ich wirklich...
Was denkst du, wird sich dadurch ändern?
Ich glaube schon, dass sich da an der Preisspirale ein bisschen was ändern könnte. Mhm. Weil, also ich habe hier Gott sei Dank nicht so viel Berührung mit diesem Hausmeister-Service, weil entweder geben die Leute das Geld für Qualität aus oder nicht. Aber ich glaube, dass einfach sich das so ein bisschen bereinigen würde.
Mhm. Weil ich glaube, den Hausmeisterdienst wird es ja weiterhin geben.
Ja, ja, aber es gibt ja, wie viele Hausmeisterdienste machen eine Einfahrt, bauen einen Zaun, pflanzen irgendwelche komischen Hecken dahin, die vielleicht auch nicht standortgerecht sind, schneiden, also das ist die größte Vollkatastrophe, wie dann Pflanzen geschnitten werden, ne, dieser Bubikopfschnitt, ich säbel mal alles drumherum. Ich kann das ja auch in schön machen.
Mhm.
Oder in pflanzengerecht, aber das ist halt einfach, da fehlt halt einfach die Fachkenntnisse.
Ja, ich glaube, das große Problem ist ja, die Fehler, die dann machen, kann man halt manchmal nicht mehr beheben.
Nein, bei der Pflanze, bei den meisten Pflanzen kriegst du es nicht wieder behoben. Das ist einfach, ja. Das ist, ich glaube, viele sehen das vielleicht anders, weil sie halt auch vielleicht auch aus anderen Bereichen kommen. Es mag ja auch wirklich gute Firmen geben, ne? Aber so dieses, ja, ich weiß auch nicht, wo man es halt abgrenzt nachher, ne? Das ist halt auch schwierig.
Ja.
Diesen reinen Hausmeister-Service, ja, muss es ja auch im Endeffekt irgendwie geben, aber dass dann immer das Spektrum immer weiter erweitert wird. Ich mache halt Sachen, die im
Gartenbau... Also dürfen die ja kein Gartenlandschaftsbau draufstehen haben.
Genau, genau. Ja, ich meine, es gibt ja schon das Siegel vom Verband, ich finde ich halt auch das schon, aber, ich meine, der Verband versucht ja auch immer viel zu propagieren und so, aber der, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher weiß ja gar nicht damit, nichts damit anzufangen.
Und jeder darf sich Landschaftsgärtner nennen.
Genau, das ist kein geschützter Beruf. Also das ist bei allen anderen ja, man, bei uns steht auch mein Titel mit dabei, bei uns in der Firma, ne, Diplom-Ingenieur, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ne, viele schreiben Meisterbetrieb drauf. Ich glaube schon, dass es Firmen gibt oder dass es Kunden gibt, die da Wert drauf legen. Die nachher nur auf den Preis gucken, denen ist das eh egal.
Ja, das sind dann auch nicht die Kunden.
Ja, das ist. Aber tatsächlich ist, also, was mir immer am meisten am Herzen liegt, ist diese Ausbildungsgeschichte. Und das können solche Firmen einfach nicht leisten. Was wollen die denen denn beibringen? Ne, wenn du selber nie diese Ausbildung genossen hast, die man, dauert halt auch mal 3 Jahre. Und da sehe ich, also wir haben tatsächlich kein Problem mit Auszubildenden zu kriegen. Mhm. Wir kriegen meistens jedes Jahr entweder einen mindestens, aber auch meistens 2. Und rekrutieren ist halt, das ist unser Vorteil, durch die Pflanzengabione. Weil das sind Schüler, die einfach einen Nebenjob machen und aber dann da, wo man merkt, boah, der kann was, wir gucken mal, ob wir den nicht in die Schiene kriegen. Und da haben wir jetzt bestimmt in den letzten 4 Jahren, weiß nicht, 4, 5 Azubis durchrekrutiert.
Ja. Oh, cool.
Anders gibt es auch nicht mehr bei uns.
Ja. Sehr gut.
Da muss man durch die Schule durch.
Muss man erstmal die Pflanzengabione gebaut haben, bevor man in den Garten darf.
Genau.
Sehr gut.
Das ist andere Gärtnertaufe.
Ja. Ja.
Gut, danke schön, dass wir hier sein durften.
Schön, dass ihr da wart.
Freut gerne, gerne. Sehr. Ciao, ciao.
Tschö.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.